Ja, schon interessant, wie man so einen Sonntag so früher gefüllt hat, ne? Oder vielleicht ist das ja auch so ein Anreiz, wie man den füllen könnte, heute. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das heute ein bisschen anders, zum Teil. Aber wir füllen den Sonntag. Denn wir sind ja Deutsche. Und als Deutscher muss alles so seine Ordnung haben und muss alles gut ausgefüllt sein. Ne? Und wenn da mal so ein paar Minuten nichts getan wird, dann hat man schnell so das Etikett des Faulenzers so angeheftet bekommen. Deswegen versuchen wir natürlich zu füllen. Ich komme da nachher nochmal drauf. Ich sage das nicht, aber ihr werdet es merken, worauf ich dann abzähle. Ja, Alex hat es ja gerade schon gesagt, es geht heute um den 7. Tag der Schöpfung. Und das Erste, ich habe auch hier diese Predigtreihe, ist übrigens nicht der Abschluss der Schöpfung, das ist falsch, denn es geht im Kapitel 2 ja durchaus weiter mit der Schöpfung. Es wird dann noch ein bisschen näher erläutert etwas, ganz besonders was den Menschen angeht, wird dann ein bisschen breiter ausgeführt. Weil es geht ja um uns Menschen, auch in der Bibel eigentlich. Also um Gott und ums Menschen. Es geht ja nicht darum, um die Vögel und um die Kaninchen und um die Walfische, sondern es geht um uns Menschen natürlich in erster Linie. Und das wird dann in Kapitel 2 dann noch weiter ausgeführt. Ja, wie das dann so ist im Garten Eden und wie das ist mit Mann und Frau und diese ganzen Sachen halt. Hört nicht auf. Und die Predigtreihe heißt ja, es geht um die Urgeschichte. Und die Urgeschichte ist von Kapitel 1 des ersten Buches Mose bis Kapitel 11 des ersten Buches Mose. Und ich habe es ja schon mal gesagt, also keine Angst, ich werde dann etwas schneller demnächst vorangehen. Also nicht nur ein paar Verse, sonst wäre ich ja noch in 2 Jahren dran, um diese 11 Kapitel. Nee, das geht dann nachher ein bisschen schneller. Dann werde ich auch einiges auslassen. Nur noch mich auf das Allerwichtigste konzentrieren. Aber es ist der 7. Tag und dieser 7. Tag, es ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es hier etwas Komisches. Also mir ist etwas Komisches aufgefallen. Denn die ersten 6 Tage der Schöpfung, die stehen im 1. Kapitel des 1. Buches Mose. Und der 7. Tag steht gar nicht im 1. Kapitel, der steht im 2. Kapitel drin. Und ich habe gedacht, warum eigentlich? Das ist eine komische Sache, das ist doch so zusammengehören, das sind 7 Tage, da ist alles fertig dann und dann geht es dann weiter, dann wird das mit dem Menschen halt näher erläutert im Kapitel. Warum steht das da? Ich habe da so eine Erklärung, ich weiß nicht, ob die richtig ist. Man hat also die Kapitel so im Mittelalter hat man die eingefügt. Also so ursprünglich ist das ein Text hintereinander weg, ohne Kapitel, ohne Verse, ohne Zwischenräume zwischen den Wörtern. Das ist ein Buchstabe hinter dem anderen, das ist alles hintereinander weg, ohne Satzzeichen, ohne alles. Also da ist schon auch wirklich kompliziert zu lesen. Und irgendwann im Mittelalter, so 1200, kurz nach 1200, hat man dann, das ist das hohe Mittelalter gewesen, und da hat man da schon ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem 7. Tag gehabt. Wahrscheinlich hat man das dann so, naja, machen wir halt mal, weil es was geschaffen wird, wo etwas geschaffen wird, an einem Stück und das andere, naja, das hängen wir irgendwo so in das nächste Kapitel mit dran. Habe ich mir gedacht, ja, das könnte eine Erklärung sein. Und eigentlich ist das so, wir sind über dieses Mittelalter ja eigentlich auch nicht groß hinweggekommen. Denn auch wir haben ja unsere Schwierigkeiten immer wieder mit, gerade mit diesem 7. Tag. Im 1., 2., 3. Tag, alles okay. Aber im 7. Tag, da haben wir Christen, auch heute im 21. Jahrhundert, unsere Schwierigkeiten. Okay, das war die Einleitung, jetzt lese ich nochmal den Text Du hast ihn zwar schon gelesen, aber ich lese nochmal, wer mitlesen möchte. Da steht in 1. Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Mit diesem ganzen Heer sind alle Tiere und alle Wesen, auch die Engelwesen, alles gemeint. Dieses Heer, das ist auch diese, ja, die himmlischen Wesen, die Engel halt gemeint. So, okay, also wurde vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dieser siebte Tag ist ja anders als die sechs vorigen Tage. An den ersten sechs Tagen, da spricht Gott zum Beispiel und dann passiert was. Oder Gott, heißt es dann, Gott machte. Und so weiter. Oder Gott schied Tag und Nacht, Licht und Finsternis. Also er ist immer in Aktion. Gott ist immer in Aktion, er tut etwas und dann heißt es dann, und es wird Abend und es wird Morgen. Der nächste Tag, also dann der erste Tag, der zweite Tag und so weiter, ne? Dieses, es ward Abend und es ward Morgen, das fehlt hier. Da könnte man auch noch was zu sagen, das lasse ich mal. Da könnte man darüber nachdenken, was das vielleicht heißen könnte, dass es da nicht steht. Es ward Abend und ward Morgen. Hier geht es eigentlich nicht darum, dass Gott etwas schafft, etwas tut, außer dass er etwas segnet. Und es geht einzig und allein um Gott. So vollendete Gott all die Werke, die er gemacht hatte. Und er ruhte die Werke, die er gemacht hatte. Und Gott segnete. Und Gott heiligte. Weil er an ihm ruhte. All den Werken, die Gott geschaffen hat und gemacht hat. Es geht nur um Gott. Es geht um nichts anderes. Alles das, was Gott tut. Es geht nicht um den Menschen, es geht nicht um die Tiere, es geht nicht um, dass irgendwie was weiterentwickelt wird erstmal. Vielleicht ist es ja schon eine Weiterentwicklung, aber es geht eigentlich nur um Gott. Die ersten Tage wird immer etwas geschaffen, etwas Begreifbares, etwas Sichtbares. Menschen, Sonne, Mond kann man anschauen, Tag und Nacht kann man erleben, Licht und Finsternis, die nimmt man wahr und so weiter. Der siebte Tag der Schöpfung ist wie eigentlich der erste Tag des Menschen, habe ich mir überlegt. Also Gott schafft ja den Menschen an dem sechsten Tag, habe ich mir so gedacht, oh, wie ist das denn so? Zum Anfang heißt es da, Gott macht die Landtiere und so. Dann macht er den Menschen, sondern es ist Abend und Morgen. Also hat er den irgendwie so im Laufe des Tages so gemacht, dann habe ich mir so vorgestellt, wie war das denn eigentlich so? Wie könnte das gewesen sein? Das ist reine meine Vorstellung, das steht nicht in der Bibel drin, das ist meine Vorstellung. Gott hat also irgendwann am Nachmittag vielleicht so den Menschen gemacht und der Mensch steht dann so da, oder die Menschen, gucken sich alles an. Gott sagt denen noch was, hat ihnen Aufträge gegeben. Wer das nicht weiß, welche, der hört sich mal die letzte Predigt nochmal an. Es waren drei Aufträge. Und ja, was machen wir denn jetzt? Ach, wird dunkel. Oh ja, gut, dann die Augen fallen zu. Wahrscheinlich sollen wir schlafen. Oh, dann legen sie sich hin, werden auch müde. So stelle ich mir das vor. Also passierte noch nicht groß was. Und der erste Tag, wo sie dann so richtig, der ihnen richtig gehört, da passiert auch nichts. Das ist ein Ruhetag. Der erste Tag des Menschen ist ein Ruhetag. Wenn ich das so sage, dann kommen gleich die Bibelkenner so und sagen, ja, der erste Tag ist doch der erste Tag der Woche, der achte Tag, das ist doch der Sonntag, der Tag der Auferstehung, ist doch der, ja, ist auch der, unser Sonntag ist auch der Ruhetag, ne? Ja, das ist schon so ein kleiner Hinweis darauf, auf unseren Sonntag. Der Mensch beginnt mit einem Ruhetag, der erste Tag. Der Mensch, das Ziel der Schöpfung, er taucht aber an diesem siebten Tag überhaupt nicht auf. An dem Tag, ich habe euch den Text ja gelesen, Alex hat nicht gelesen, ich habe nicht gerade gelesen, der Mensch taucht nicht auf, nichts taucht auf. Einzig und allein eine Person taucht auf, das ist Gott. Und es geht nur um Gott. Gehört der siebte Tag überhaupt zur Schöpfung dazu, könnte man sich fragen. Das haben sich manche Theologen auch gefragt. Ist der nicht so wie so ein, keine Ahnung, wie so ein fünftes Rad am Wagen? Ich denke nicht. Oder ist es vielleicht doch eher wie das Haupt, sagen die anderen. Das Haupt der Schöpfung, so wie die sechs Tage so der Körper sind. Und wenn das Haupt fehlt, dann fehlt das Wichtigste, sagen andere. Ich denke, das passt so eher. Wenn das Haupt fehlt, wenn das Wichtigste fehlt, dann funktioniert das alles nicht. Und man merkt es immer wieder, wenn wir, komme ich gleich noch zu, wenn wir diesen siebten Tag verlassen, vergessen, dann funktioniert es irgendwann auch nicht mehr. Auch mit uns Menschen. Wir sollen den siebten Tag ruhig einhalten. An dem siebten Tag geht es also nur um Gott. Er ist wie eine Unterschrift unter ein Dokument, habe ich mir gedacht. Die sechs Tage ist das Dokument und Gott schreibt an dem siebten Tag seine Unterschrift darunter. Und dieses Dokument ist wertlos ohne die Unterschrift. Ein Vertrag ist wertlos, wenn er nicht unterschrieben ist. So denke ich, ist der siebte Tag auch zu verstehen. Alles Geschaffene, alles Leben ist ohne diesen Gott-Tag, so nenne ich ihn mal, ohne Halt und ohne Richtung und letztendlich dann auch ohne Sinn. Aber dieser siebte Tag macht uns auch noch an einer anderen Stelle Schwierigkeiten. Hier steht ja, und Gott ruhte von seinen Werken. Upp, was ist das denn? Haben wir genau zugehört. Gott ruht aus? Ist ja die Frage, hat Gott das nötig, auszuruhen? Muss er ruhen? Muss er sich mal hinsetzen? Hat ihn das so sehr angestrengt, diese sechs Tage, dass er sich jetzt erstmal ausruhen muss? Eine rhetorische Frage. Na klar. Natürlich nicht. Und doch steht's da. Also, Gott hätte auch die Welt mit einem Schnips machen können. Und es steht trotzdem da, Gott ruhte an diesem einen Tag aus. Gott muss nicht ruhen, er muss sich nicht hinlegen. Er muss nicht schlafen gehen. Die Götzen, die Baal, der eine kennt das vielleicht noch, die Geschichte mit Elia und so. Euer Gott, der schläft. Der Gott Israels, der wahre Gott, unser Gott, der braucht nicht schlafen. Auch wenn er ruht. Er ist immer präsent. Was sein Ruhen bedeutet, weiß ich nicht. Ist auch egal. Es ist im Hinblick auf uns natürlich so geschrieben. Ich habe es ja gerade schon gesagt, also es ist, ich habe noch einen Psalm 121, ihr kennt das, weil der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Ne? Kennt ihr vielleicht diesen Psalm, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Bekannter Vers. Nein, Gott braucht nicht schlafen. Warum macht Gott das alles in so einem mehreren Schritten, die Erschaffung der Welt? Wenn Gott doch Gott ist, ich glaube das, dass Gott allmächtig ist, dann könnte er, wie ich das gerade gesagt habe, mit einem Schnips, mit einem Wort, mit einem Gedanken, wie auch immer, in einem Bruchteil einer Sekunde, na gut, wenn es noch keine Welt gibt, gibt es auch keine Zeit, so, ne, also, hätte er doch alles machen können, aber er macht es nicht. Er hat es so gemacht, wie er es gemacht hat, um uns Menschen etwas damit zu sagen. In den letzten Predigten habe ich immer versucht, ein bisschen rauszuarbeiten, was Gott uns vielleicht mit den einzelnen Tagen sagen möchte. Welche Botschaft er uns hier geben möchte damit. Und dieser siebte Tag hat auch eine Botschaft an uns. Er ist gemacht für uns. Gott ruhte nicht so wie wir ruhen. Er ruhte, damit wir uns irgendwie ein Beispiel nehmen. Er hat es für uns Menschen zum Bild, zum Vorbild gemacht, damit wir es gleich tun. Schon am ersten Schöpfungstag des Menschen heißt es, dass der Mensch die Welt bewahren und bebauen sollte. Also, sie pflegen, sie behüten und sie weiterentwickeln, also arbeiten sollte. Aber der erste wirkliche Tag, so wie ich das gerade gesagt habe, der ist für Gott reserviert. Es ist der Tag frei von der Arbeit, ein Tag der Freiheit. Der Mensch als die Krone der Schöpfung ist zuallererst zur Freiheit berufen und nicht zur Arbeit berufen. Und jeder, der in einem Arbeitsverhältnis steht oder stand, der weiß das, dass wenn man zur Arbeit geht, man nicht frei ist unbedingt. Aber der erste Tag des Menschen oder des ersten oder der ersten Menschen sollte klar zeigen, du Mensch, du bist zu meinem Ebenbild geschaffen und du bist zur Freiheit berufen, zur Freiheit geschaffen. Und alles, was dann folgt, ist nur eine Notlösung letztendlich. Nur das, diese Freiheit entspricht auch der Ebenbildlichkeit Gottes. Denken wir, es hat viele Konsequenzen, dieser Satz, dieser Gedanke, dass der Mensch zur Freiheit berufen ist. Und dass kein anderer über ihm stehen darf, außer der eine. Das ist der himmlische Vater. Der steht über jeden Einzelnen und über der Menschheit insgesamt. Aber nicht jemand anders darf über den anderen stehen. So ist es der eigentliche Gedanke Gottes, der eigentliche Wille Gottes für uns Menschen gewesen. Und er ist es auch immer noch. Bei der menschlichen Kultur gilt es, ihr kennt den Spruch, erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Hier in der Geschichte der Schöpfung der Welt ist es anders. Da fängt es erstmal mit einem Fest an. Da fängt es an mit der Ruhe, mit dem zur Ruhe kommen. Da fängt es an, Fest, erst das Fest und dann die Arbeit, erst die Freiheit und dann der Dienst. Gott segnete den Tag. Er segnete ihn doch nicht für sich. Er segnete ihn für den Menschen. Auf diesem Tag, diesem Ruhetag, diesem Sabbat für die Juden, den Feiertag, wie Luther das nennt, oder den Sonntag für uns Christen, da liegt ein Segen da drauf. Dieser Tag ist nicht wie jeder andere. Wenn wir diesen Tag richtig leben, leben wir im Segen, stehen wir im Segen. Wenn wir das nicht beachten, dann nehmen wir uns zumindest diesen Segen. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht segnet, doch. Aber den Segen des siebten Tages, den haben wir dann leider verpasst. Und Gott heiligte den Tag. Er sonderte ihn aus. Heiligen heißt so viel wie aussondern. Etwas besonders hinstellen. Heilig dem Herrn. Gibt es dann öfters mal im Alten Testament. So die Priester und so. Haben das dann auch so auf ihrer Kleidung stehen gehabt. Heilig. Ausgesondert für Gott. Für den Herrn. Dieser Tag ist ausgesondert für den Herrn. Für Gott. Es ist ein Gedanke, der in diesem Tag drinne steht, in diesem Sonntag, in dem Sabbat, in dem Feiertag, egal wie man ihn jetzt mal bezeichnen möchte. Also darauf gehe ich nicht ein heute, ne? Wie das entstanden ist, dass wir einen Sonntag haben und nicht den Sabbat und es durchaus auch Christen gibt, die den Sabbat feiern. Und es ist erstmal, wir sagen erstmal den einen Tag, diesen siebten Tag oder den ersten Tag, ist egal wie man es jetzt sagt. Gott heiligte ihn doch nicht für sich, Gott heiligte ihn für uns Menschen. Er stellte ihn besonders, er ist besonders, er darf besonders sein und wir dürfen uns darauf stellen. Und es ist gut, dass wir zum Beispiel in Deutschland so eine Sonntagsheiligung haben. Wird immer weiter aufgelöst und aufgeweicht, aber gewisserweise haben wir das noch. Und wir dürfen auch dafür eintreten und wenn es dann heißt in Jeremia, suche der statt Bestes, dann heißt es letztendlich auch, tretet dafür ein, für die Sonntagsheiligung. Zum Beispiel, das wäre ein ganz praktisches Beispiel, um das mal klar zu machen. Tretet dafür ein, nicht zu arbeiten. Gott schafft den Menschen Freiraum. Er nimmt ihn raus aus dem Kreislauf und gibt den Raum für die Gemeinschaft mit ihm selber. Heiligen. Erst rausnehmen, besonders stellen. Dieser Tag steht unter dem Segen und unter seinem Schutz. Dieser Tag ist für den Menschen da, ganz besonders. Und Jesus sagt einmal, der Sabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. Vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört bei eurer Bibellese. Der Sabbat ist für den Menschen, der Feiertag ist für den Menschen. Der Sonntag ist für euch, für mich, für uns alle. Nicht wir sind für den Sonntag hier. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Wir finden uns ja in unserem Bibeltext hier in der Urgeschichte und das ist... Noch ganz am Anfang, man kann sagen, der siebte Tag, dieser Feiertag, es ist jetzt mal egal, ob man den Sonntag nimmt oder den Sabbat, ist ein Geschenk Gottes an die Menschheit allgemein. Dieser siebte Tag ist den Menschen zur Freude gegeben, zum Frieden und zur Freiheit. Ich denke, das habe ich schon ein bisschen rüberbringen können, ich weiß es nicht. Aber, wieder ein Aber, es gibt eine Enttäuschung. Muss uns enttäuschen. Wir wollen das zwar alle, wir wollen diese Ruhe und diese Freude, den Frieden, die Freiheit, das wollen wir alles gerne haben. Aber wir wollen das alles haben ohne Gott. Das ist so unsere Devise. Ne? Wir nehmen diesen Sonntag gerne an, so als Hilfe, aber bitte, gut, wir sind jetzt hier im Gottesdienst, aber denken wir doch mal so drüber. Na, wir eigentlich doch für uns gerne. Um Gott so viel, man knappst mal so ein Stündchen vielleicht oder vielleicht auch ein halbes Stündchen für ihn ab. Und der Rest ist für uns. Erinnert euch noch an den Text, den ich vorgelesen habe, da geht es nur um Gott. Das ist der geheiligte Tag für Gott. Wir wollen es haben ohne Gott. Und weil wir so denken, meinen wir, dass das, was wir haben, nie ausreicht. Weil wir nie zufrieden sein werden. Ich komme da gleich zu. Wir sehnen uns nach der Ruhe, den Frieden, aber wir sehnen uns nicht nach der Gemeinschaft mit Gott. sondern soll unsere Ruhe sein, soll unser Friede sein. Dabei steht nicht Gott im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Wir haben ja eine lange Geschichte hinter uns, die Menschheit. Und irgendwann in den ersten Jahrhunderten nach Christus im Römischen Reich, dann als Kaiser Konstantin dann sich so zum Christentum, also sich angenähert hat und vielleicht auch bekehrt hat, man weiß das nicht so hundertprozentig, auf jeden Fall angenähert und hat ihm viele Privilegien gegeben, da wurde dann das erste Mal ein Tag rausgesondert. Da gibt es ja noch mit Abstufungen so, aber da fing es dann so an. Vorher war jeder Tag gleich bei den meisten, bei den Juden nicht, aber bei den meisten Völkern ringsherum. Und da wurde gesagt, nein, das soll diesen einen Tag, diesen Sonntag, erst nur für die Stadtbevölkerung, die Landbevölkerung, die durfte ruhig noch weiter ein bisschen arbeiten. Und dann wurde das im Laufe der Jahrhunderte, ging das dann immer ein bisschen weiter. Dann kamen Feiertage dazu. Später kam dann noch ein bisschen weniger Arbeit dazu. Dann kam es schrittweise, dass man den Samstag dann auch nicht mehr so ganz als Arbeitstag hatte. Dann überhaupt nicht mehr als Arbeitstag richtig. Außer die Pastoren, die haben eine 6-Tage-Woche. Gemeindereferenten auch. Das steht wenigstens im Vertrag. Am Feiertag, dann wurde die Arbeitszeit runtergefahren von 50, 60 Stunden auf 48, auf 40, auf 38, auf 35. Und am liebsten möchte man nur noch 4 Tage arbeiten inzwischen und nur noch 30 Stunden in der Woche arbeiten. Am besten nur noch 20 Stunden, dann wird ja immer weniger. Aber das Ergebnis, was man hat, ist, man hat ja immer weniger Zeit. Ist euch das schon aufgefallen? Menschen haben gar keine Zeit mehr. Also mit manchen ist es total schwer, noch einen Termin auszumachen. Das Erste, was gucken wir mal, keine Zeit. Das kann Wochen und Monate so gehen. Hey, wir haben doch schon so viele freie Tage und so viele freie Stunden. Wir müssen doch gar nicht mehr so viel arbeiten. Woran liegt das? Wo wir es immer weiter auffüllen, unsere Zeit. Wir füllen die Zeit auf. Wir haben letztlich keine Zeit. Wir haben viel Freizeit, aber also, dann heißt es nicht Freizeit, dann heißt es Freizeitaktivität. Und wir sind dann aktiv in der Freizeit. Das ist ein bisschen, oder Freizeitgestaltung. Dann gibt es Freizeitbeschäftigung. Oh, wir sind immer. Das hat nichts mit Ruhe hier, was Gott ruhte. Gott ruhte von seiner Arbeit. Freizeitbeschäftigung. Freizeiteinrichtungen und Freizeitindustrie gibt es. Die Freizeit ist halt völlig aufgefüllt. Und wir verpassen das, was eigentlich weitergegeben werden möchte, was Gott uns als Geschenk gegeben hat, dass wir zur Ruhe kommen. Wir füllen die freie Zeit immer mehr aus und verlieren letztendlich nicht nur die Freizeit, letztendlich auch diesen Segen des 7. Tages. Wir haben so viel zu tun, dass wir aus Zeitgründen auf Gottesdienst oder stille Zeit sogar verzichten. Kommen wir langsam zum Ende, oder relativ schnell jetzt zum Ende. 4 kleine Punkte noch. Der 7. Tag. Der 7. Tag, ist das eine Empfehlung von Gott? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist das nicht eine Empfehlung. Es ist ein Gebot. Denn es geht dann weiter, es wird dann ja weiterentwickelt, dann später bei Mose im Gesetz und dann auch nachher bei den Christen. Es wird ja weiterentwickelt. Es ist ein Gebot. Gott gebietet, Gott sagt es, macht es. Es ist nicht ein Gesetz, es ist ein Gebot. Etwas Innenliegendes, etwas, was von innen rauskommen soll. Das ist ein Unterschied zwischen Gebot und Gesetz. Entoleo, von innen rauskommendes. Es ist nicht nur ein weiser Ratschlag. Nehmen wir das Ganze, diesen siebten Tag, als ein Gebot Gottes war. Für uns und wie ich gerade eben schon gesagt habe, auch für die ganze Menschheit letztendlich. Dann geht es unter anderen Interessen ja auch schnell unter. Der siebte Tag, das zweite. Also feiern wir ruhig als, Luther sagt mal Feiertag, diesen siebten Tag, Sonntag, wie auch immer. Nehmen wir das ruhig als ein Gebot ruhig so an. Ich weiß, Gebote mögen wir nicht so gerne und ich mag das auch nicht so gerne. Aber nehmen wir das ruhig als Gebot an. Denn nur wenn man es richtig als Gebot annimmt, dann steckt ein bisschen Druck dahinter vielleicht. Das zweite, was ich noch sagen wollte, ist, dass der siebte Tag ein Ruhetag sein sollte. Gott ruhte von seinen Werken, die er gemacht hatte. Ich habe es ja schon mal, das war ja schon mal ein Thema in der vorigen Predigten, dass Gott Lebensrhythmus schafft. Zum Beispiel Tag und Nacht, dass wir abends müde werden und dass wir den Nacht nicht zum Tag machen sollten und so weiter. Diesen Rhythmus, Arbeit und Ruhe, den sollten wir ruhig einhalten, versuchen einzuhalten. Und wenn wir ihn nicht einhalten, dann wird das auf kurz oder lang, natürlich geht das eine Zeit gut, aber wer mal im Schichtdienst gearbeitet hat, der weiß, wenn man mal so mehrere, länger als 6, 7 Tage gearbeitet hat, vielleicht 10 Tage oder so, ich weiß nicht, wie das bei euch im Krankenhaus da so ist, ob ihr sowas auch habt, das geht an die Nerven, das geht an die Substanz. Und das macht man nicht lange mit. Das ist nichts Gutes. Und irgendwann, wenn ich diesen Tag der Erholung, der Ruhe nicht wirklich nehme, ist es ja, das heißt ja auch Erholungsurlaub. Man soll ja nicht dann arbeiten. Manche nehmen den Urlaub dann, um zu arbeiten. Das ist falsch. Man sollte sich ja erholen. Und so ist es ja mit dem siebten Tag auch. Wenn ich das ständig ignoriere, dann würde ich irgendwann an der Schöpfung leiden und vielleicht nicht nur an der Schöpfung, vielleicht auch andere psychische Probleme bekommen. Der siebte Tag sollte ein Ruhetag sein. Ich habe einen guten Freund, der ist selbstständig und der hat gesagt, also am siebten Tag, an dem Sonntag, ein Sonnenstudio hat der und da mache ich nicht auf. Und alle haben gesagt, du bist ja bekloppt. Das ist doch mit der wichtigste Tag überhaupt. Musst du doch aufmachen. Ne? Sagst, nee, das ist der Tag des Herrn und ich mache nicht auf. Und ja, das ist jetzt schon einige Jahre und das Geschäft steht sehr gut. Gott segnet das. Merkt man vielleicht nicht immer sofort, aber Gott segnet es auf Dauer. Mein erstes Bibelschulpraktikum, damals, das war 1986, das habe ich in der Nähe von Bremen gemacht und ich habe dort in einem Gemeindepraktikum und gewohnt habe ich nicht im Gemeindehaus, sondern bei einem der Gemeindeältesten, der war Landwirt und der hat den Sonntag geheiligt. Ich habe es schon mal erzählt, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, egal. Hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Der hat den Sonntag geheiligt. Der hat am Sonntag, einziger, was er getan hat, war, das Vieh zu füttern. Sonst hat er nichts getan. Der hat, wenn für Montag schlechtes Wetter angesagt war, hat er nicht am Sonntag das Feld gemäht. Der hat auf Gott vertraut und gesagt, Herr, du hast gesagt, dass wir ruhen dürfen. Und ich ruhe. Was morgen ist, das ist morgen. Kann man sagen, das ist ja blöd. Und manchmal ist das auch blöd. Es ging auch nicht immer alles gut bei dem auf dem Betrieb. Der hatte Schweinemast, hatte der. Und der hatte auch mal die Schweinepest gehabt, wo alle Tiere gekeult werden mussten und so. Also es ging nicht mal alles gut. Aber dieser eine Satz, der jetzt kommt, das ist der wichtige. Da sagte er mir: Peter, im ganzen Landkreis hier gibt es nur einen einzigen landwirtschaftlichen Betrieb, der ohne Schulden ist. Auf diesem Betrieb wohnst du. Gott segnet. Auch wenn das nicht unbedingt sofort ist und wenn das manchmal runtergeht, wenn es manchmal ins Tal runtergeht und man denkt, oh, das habe ich doch was falsch gemacht. Der Schlussstrich, der steht ganz unten. Die Abrechnung kommt am Ende. Ja, Gott segnet das. Gott segnet auch dich und segnet mich. Und wenn wir diesen Tag, diesen siebten Tag durchaus heiligen als einen Ruhetag, als einen Tag für den Herrn. Ja. Und das ist der dritte Punkt jetzt noch. Siebte Tag soll Freiraum zur Ausrichtung auf Gott schaffen. Alex hat es vorhin vorgelesen, 2. Mose 20. Da steht es, ein Tag des Herrn. Für Gott. Die Christen haben schon immer den Sonntag allen Gottesdienst gefeiert. Das fängt schon in der Apostelgeschichte an. Aber auch die persönliche Ausrichtung auf Gott, die stille Zeit ist natürlich wichtig. Und letztendlich ist, wir leben davon. Jesus sagt es selber einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Es ist existenziell, wir leben davon. Wenn wir uns dem nicht aussetzen, werden wir natürlich nicht körperlich sterben, aber wir werden geistig sterben, wir werden vielleicht emotional sterben, wie auch immer. Und das letzte, der siebte Tag ist der Tag der Erholung. 2. Mose 23, 12 heißt es, zum Atemschöpfen soll der Tag da sein. Und da geht es dann darum, dass es, da geht's, ja gut, da geht es um Sklaven, gab es damals noch, da steht aber alles drin, auch die Sklaven und das Vieh, alle sollen sie, um Atem zu schöpfen, um sich zu erholen, zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe kommen. Atem schöpfen. Jesus machte selbst mit seinen Jüngern mal einen Spaziergang am Sabbat. Ja, ist einfach so spazieren gegangen mit ihnen, zur Erholung. Durch die Felder gegangen, hat sich alles schön angeguckt, haben dann so ein bisschen Körner gegessen und sie einfach haben gut gehen lassen am Sabbat, am Feiertag, zur Erholung. Die sind ja nicht durchgejoggt oder so mit Highspeed irgendwo durch. Nee, die sind hier gemütlich spazieren gegangen. Zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommt man nur, wenn man es lernt zu ruhen. Und wir leben ja in so einer sehr ruhelosen Zeit. Und ich denke, damit höre ich jetzt auf, ich denke, wer das nicht kann, zur Ruhe kommen, der muss es irgendwie lernen. Und er sollte vielleicht mal mit denen reden, wo er denkt, hier, du kommst doch so immer gut zur Ruhe. Wie machst du das? Lernen wir voneinander, zur Ruhe zu kommen. Wir leben in so einer ruhelosen, rastlosen Zeit, wo alles so schnell ist und wir ständig aufs Handy gucken müssen, wer hat mir wieder geschrieben und da bimmelt es schon wieder und da ist was und da hinten und da hupt es schon wieder und da kommt der Postbote und jetzt schnell hinlaufen und zur Ruhe kommen. Das muss man lernen. Wer es nicht kann, der muss es lernen. Und nehmt euch ruhig die Zeit und tut euch vielleicht zusammen und sprecht darüber. Vielleicht im Hauskreis, vielleicht in einer Zweierschaft, in einer Freundschaft oder wie auch immer, wenn ihr da Probleme habt. Kommt zur Ruhe. Gott heiligte diesen siebten Tag. Er segnete ihn. Wenn du im Segen leben willst, dann halte diesen siebten Tag als Ruhetag, als Tag des Herrn. Komm zur Ruhe, Körper, Seele und Geist. Komm zur Ruhe. Sei für den Herrn da, sei für andere Menschen da, sei für die Familie. Du hast sehr viel für die Familie, ja. Aber kommt auch zur Ruhe, setzt euch einfach mal hin. Fangt nicht immer an, rumzuwackeln und rumzutun, sondern setzt euch einfach hin, kommt einfach zur Ruhe, lernt es einfach. Lernt es, sich einfach hinzusetzen und macht euch kein schlechtes Gewissen. Schon gar nicht an diesem einen Tag, wo Gott selber es uns vorgemacht hat, zu ruhen. Viel Erfolg dabei.